Grüß Gott zusammen. Zwei Männer standen am Straßenrand, offenbar Bergleute, wie man an den blauen Narben in ihren Gesichtern sehen konnte. Als ich vorbeiging, grüßte der eine: Tag, Herr Pastor. Ich trat auf ihn zu: Kennen wir uns? Er lachte: Na klar, habe Sie oft schon sprechen hören. Und nun wandte er sich an den anderen: Das ist also der Jugendpfarrer. Ein ganz ordentlicher Mann, nur leider, er hat einen Vogel. Als der Mann das nun so gelassen erklärte, ging's mir doch gegen die Ehre. Obwohl man als Pfarrer im Ruhrgebiet hart ihm nehmen wird. Also fuhr ich empört auf: Was habe ich? Einen Vogel? Aber der Bergmann beachtete meinen Einspruch gar nicht, sondern wiederholte ganz gemächlich: Also, ein ordentlicher Mann. Na eben, er hat halt einen Vogel. Er spricht immer von Jesus. Mann, rief ich erfreut, was Sie da sagen, das ist für mich, als wenn Sie mir einen Orden verliehen hätten. Ja, den Ruhm, den möchte ich haben. Er spricht immer von Jesus. Nur, leider habe ich diesen Orden gar nicht verdient. Wie oft habe ich dummes Zeug geschwatzt. Aber wissen Sie, Jesus ist es tatsächlich wert, dass man immer von ihm spricht. Sagen Sie mir, kennen Sie Jesus? Da wandte sich der Bergmann lachend an den anderen. Siehst du, da fängt er schon wieder an. Ich nehme euch heute Abend ein bisschen rein in die Lebensgeschichten von Wilhelm Busch. Von Pfarrer Wilhelm Busch. Erlaubt mir das einfach heute Abend mal was ganz anderes wieder zu machen. So mit diesem Hintergedanke verwurzelt sein. Verwurzelt sein. Dieser Pfarrer Wilhelm Busch war einer, der in Jesus Christus verwurzelt war. Er redete und predigte nicht nur von ihm, sondern er lebte mit ihm. Und dann natürlich auch die ganz persönliche Frage, in wen oder was bin ich selbst verwurzelt? Natürlich kann man sagen, Pfarrer, Pfarrersohn aus Frankfurt, boah, klar, aber Hausfrau oder Handwerkersohn aus Herthausen, spielt das eine Rolle? Spielt dann eine Rolle, wenn man wochenlang von Nazis in Einzelhaft gehalten wird und wenn einem sein 14 Monate alter Sohn unter den Armen wegstirbt, dann spielt es schon eine Rolle, ob ich in Jesus verwurzelt bin. In den schwersten Zeiten unseres Lebens, da brauchen wir Wurzeln. Da macht es keinen Unterschied, ob Pfarrersohn oder sonst wer. Dann kommt es darauf an, dass wir verwurzelt sind. Sind wir das? Weil er in Jesus Christus verwurzelt war, war seine Botschaft auch immer konzentriert auf den gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Wer war denn dieser Wilhelm Busch? Ein paar kurze Fakten. Geboren 27. März 1897 in Wuppertal. Seine Kindheit erlebte er mit 7 Geschwistern in Frankfurt am Main. Sein Vater, wie gesagt Pfarrer, der betreute dort eine pulsierende Kirchengemeinde. 1929 wird Wilhelm Busch selber Pfarrer, Jugendpfarrer in Essen und übernimmt dort die Leitung des sogenannten Weiglhauses. Jeden Sonntag treffen sich dort 300 bis 800 junge Kerls zwischen 13 und 17 Jahren. Das Motto von Pfarrer Busch als Jugendpfarrer war: Alles, nur keine Langeweile. Ich finde, es muss großartig gewesen sein, damals da dabei gewesen zu sein bei Sport, Spiel, Musik und Bildung und natürlich Bibelstunde. Der Sonntag, der begann mit einem Mitarbeitergottesdienst um 8.30 Uhr, ganz unsere Zeit. Der Besucher musste vor allen Dingen rechtzeitig dort sein, um überhaupt einen Platz zu bekommen. sag's noch einmal, 8.30 Uhr, ja. Anschließend gab es bis zu 2000 Hausbesuche durch die ehrenamtlichen Mitarbeiter. Also die haben Klingel geputzt, ja, losgezogen und immer eingeteilt in Stadtbezirke. Und dann sind sie eben da gewesen, haben eingeladen, heute Mittag Weiklhaus und dann das Programm gesagt. Für mich persönlich immer noch vielleicht das Modell von Jugendarbeit. Grandios, lebendig, da hat es richtig gebrannt in der Hütte. Und wenn mich einer heute fragt, dann sage ich, kopiert das Weiklhaus. Und wenn es nur in kleiner Form ist, kopiert es. Jeden Sonntag junge Leute im Alter zwischen 13 und 17 Jahren zu sammeln, ob es den Eltern gefällt oder nicht. Die brauchen doch nicht beim Kaffee mittags bei euch sitzen. Die müssen hier sein, im Haus sein, wo es lebt und wo sich was bewegt. Und das war eben im Weiklhaus. Die Wurzeln der Familie Busch, die kann man vielleicht am besten an der Johanna Busch festmachen. Die ist vielleicht auch mehr bekannt als der Vater Busch. Und diese Wurzeln von der Johanna Busch, die reichen nach Hülben. Dort nämlich in das Haus Kullen. Dort stammt die Mutter Busch her, aus diesem Hause. Und damit man so ein bisschen die Zusammenhänge weiß, mit dieser Familie Kullen Busch hängt zum Beispiel ein Rolf-Chefbuch zusammen, hängt ein Winrich-Chefbuch zusammen, hängt ein Konrad Eisler zusammen. Diese Wurzeln gehen alle Richtung Hülben, Kullen Busch. Und dann erklären sich vielleicht auch manche Stichworte für uns, für zum Beispiel Jugendweltmissionskonferenz, kurz JUMICO, Hilfe für Brüder, Gemeindetag unter dem Wort christliche Fachkräfte international, Licht im Osten, lebendige Gemeinde. Immer spielen da die Chefbuchs und die Buschs aus Hülben eine Rolle. Chefbuch ist da? Yes. Ah, super. Wusste ich nicht. Oh, ja, das bringt mich jetzt. Jawohl, genau, ja. Das bringt mich in Schwierigkeiten, schauen wir mal. Also, Wilhelm Busch, der Onkel von Rolf und Winrich und Kurt dann demnach auch, ja. Aber diese Wurzeln sind eben nicht nur in Hülben. Nicht nur auf der Schwäbischen Alb, bei Wilhelm Busch gehen diese Wurzeln einfach noch viel weiter, noch viel breiter. Wahrscheinlich hat der eine oder andere dieses Buch bei euch im Schrank stehen, Plaudereien in meinem Studierzimmer. Das ist etwas von dem, was den Wilhelm Busch ausmacht. Und da passt Hebräer Kapitel 12, die Verse 1 und 2, sehr gut dazu. Da heißt es in Hebräer 12, 1 und 2, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasset uns ablegen, alles was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasset uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Dieses Studierzimmer von Wilhelm Busch, da gab es Bücher und Bilder, Bilder und Bücher. Ja, so der letzte Platz war irgendwie mit Bildern dann auch noch ausgefüllt. Und auf diesen Bildern waren Menschen. Menschen, die ihm persönlich zu Wegweiser wurden, die ihn inspiriert haben, die ihn geprägt haben, ob er sie gekannt hat oder nur von ihm gelesen hatte. Und einer, der sich da mit ihm auch auskennt, nämlich Ulrich Parzani, einer seiner Nachfolger, der in diesem Weiklhaus groß geworden ist, mit seiner Familie dort in den Gottesdiensten war, er schreibt, es ist bekannt, dass Wilhelm Busch meisterhaft erzählen konnte. Durch Lebensbilder brachte er geistliche Entwicklungen der älteren und neueren Kirchengeschichte auch den jungen Leuten in der Essener Jugendarbeit nahe. Viele hatten in dieser Hinsicht überhaupt keine Voraussetzungen. Die Gestalten des alten Pietismus wie Franke, Zinzendorf, Bengel, Ter Stegen oder die Erweckungsbewegung wie Hofacker, Folgening, Krummacher, Harms und viele andere wurden den Mitarbeitern der Essener Jugendarbeit vertraut. Wir, so schreibt er, kapierten, dass mit uns die Welt und die Geschichte Gottes nicht erst begann. Besonders die Liebe zum schwäbischen Pietismus ist mir durch Wilhelm Busch gewachsen. Erst später ist mir aufgegangen, wie viele Elemente aus der Tradition des Altpietismus Busch in die Essener Jugendarbeit aufgenommen hatte. Da war zum Beispiel, man höre, die Selbstverständlichkeit, mit der junge ehrenamtliche Jugendgruppenleiter die Verkündigung am Sonntagnachmittag in der Stunde der Bibel bestritten. Kurze Worte, 3 bis 5 Minuten, anschaulich und textbezogen. Also so wie jetzt praktisch, ja. So alle 3 Minuten hatte Wilhelm Busch in die Runde geschaut und dann hat er auch ganz scharf angeschaut und dann wusste der, wo er ganz scharf angeschaut war, jetzt ist er dran, ja, und dann, genau, so in die Richtung. Geradezu gefürchtet war die Art, in der Busch mitten in solch einer Veranstaltung Mitarbeiter zum Wort aufforderte. Nichts war vorher abgesprochen, die Betroffenen schwitzten manchmal Blut, schreibt Ulrich Parzerny. Aber es lag eben Lebensechtheit, Spannung und Spontaneität über diesen Versammlungen. Von Langeweile keine Spur, kann ich mir gut vorstellen, ja, wie da das Blut gekocht hat. Der Vater ist mit 53 Jahren verstorben. Und er schreibt über seinen Vater, das war ein Mann, den wir restlos liebten und bewunderten. Warum das so war, kann ich an einem kleinen Erlebnis verdeutlichen. Wilhelm Busch berichtet, es war ein wundervoller Maiabend. Mir aber war das Herz schwer, da ich als blutjunger 17-jähriger Rekrut im Kasernentor stand. Vor 3 Tagen erst hatte ich zu Hause Abschied genommen. Mit großer romantischer Begeisterung. Und in diesen 3 Tagen war mir alle Illusionen zerschlagen worden. Wie einen Helden und Heiligen hatte ich bis dahin jeden Soldaten angeschaut. 1914 reden wir. Aber nun sah ich hinter die Kulissen. Da waren die rohen Wachtmeister, die jeder Laune mit sinnlosem Gebrüll an uns ausließen. Der dicke Möbelhändler, der mit Bestechung die besten Drückerposten sich verschaffte. Der Hauptmann, der in uns Menschenmaterial, aber nicht lebendige Herzen sah. Die Kameraden, die von morgen bis zum Abend keine andere Unterhaltung kannten als Toten und schmutzige Geschichten und nirgendwo ein Herz. Traurig stand ich also im Kasernentor. Das Elternhaus stand vor meinem Geist auf. Wie schön war es da. Nichts als Liebe und Herzlichkeit und Sauberkeit. Ich sah meinen Vater vor mir, wie er mich beim Abschied einen Augenblick in die Arme geschlossen und gesagt hatte, mein lieber Sohn, Gott bewahre dich an Leib und Seele. Und dann, das fiel mir erst jetzt ein, denn in der Hochspannung des Abschieds war mir das unwichtig erschienen. In den ersten 3 Wochen werde ich dich nicht besuchen können, weil mein Dienst mich festhält. Hinter mir aus der Wachstube drang wieder brüllendes Gelächter. Oh, wie mich das anwiderte. Da hatte sicher wieder jemand einer der üblichen Witze erzählt, die zwar nicht witzig, aber umso schmutziger waren. Eine wehmütige Dämmerung legte sich über die fremde Stadt. Ich fühlte mich unsagbar allein und einsam. Wenn ich mich nicht geschämt hätte, ich hätte geweint in meiner trostlosen Verlassenheit. Da brauste ein Taxi heran. Es hielt direkt vor dem Kasernentor und ich traute meinen Augen nicht. Heraus stieg mein geliebter Vater. Mit einem Jubelruf warf ich mich ihm in die Arme. Er bezahlte den Chauffeur und dann zogen wir miteinander los. Glücklich nahm ich seinen Arm Oh Papa, du hast doch gesagt, du könntest mich in den ersten 3 Wochen nicht besuchen. Es ist eigentlich auch so, erwiderte er. Ich muss in 1 Stunde schon wieder zurückfahren. Lass uns die Stunde recht nützen. Und du bist für diese 1 Stunde extra hergefahren? Er nickte. Mir ging durch den Sinn, wie mühselig jetzt im Krieg das Reisen war, die überfüllten Züge und das zermürbende Warten, weil nichts mehr klappte. Papa, fragte ich, warum hast du das getan? Da antwortete er, und es war, als öffnete er mir sein Herz. Ich habe gefühlt, dass mein Junge mich braucht. Die Mutter, das Bild an der Wand seiner 53-jährigen noch schönen Mutter, kurz nach dem Heimgang des Vaters. Auf dem Gesicht liegt der Friede Gottes aller wahrhaftigen Gotteskinder, so beschreibt er. Als der Sarg meines Vaters aus dem Haus getragen wurde und wir Geschwister, eine unversorgte Schar weinend umherstanden, rief meine Mutter mit starker Stimme, Kinder, wenn wir jetzt keinen Heiland hätten, dann müssten wir weinen, dass Frankfurt von unserem Wehgeschrei erfüllt würde. Aber wir haben einen Heiland. Später, als ich junger Theologe wurde, wurde sie mir ein rechter Lehrer des Wortes Gottes. Ich erinnere mich, wie ich einmal kritisch vom Kreuz Jesu und von der blutigen Versöhnung von Golgatha sprach. Ich war eine Nacht lang über die Schwäbische Alb gewandert, um über das Kreuz Jesu Klarheit zu bekommen. Aber es war nur immer dunkler in mir geworden. Nun sagte ich zu ihr, wie sollte Gott gewollt haben, dass sein Sohn stirbt? Ist das nicht eine antike Vorstellung vom Opfer? Da schaute sie mich ernst an. Dann wurde sie fast zornig. So, rief sie, ist das nichts, der dir alle deine Sünden vergibt? Ist das nichts? Das war eigentlich keine Antwort auf meine Frage. Und doch, als sie sagte, das sagte, stand das Kreuz auf einmal hell und klar vor mir. Ich erkannte den, auf den Gott unsere Schuld und Sünde geworfen hatte. Ich begriff die große Erlösung. Wir haben einen Heiland. Das war ihr Glaube und Fundament und Kraftquelle in den reichen und guten Tagen, als der Vater noch lebte. Rückschauend, so schreibt er, denke ich verwundert, wie hat die Frau das alles leisten können? Gewiss, damals hatte man genug Hauspersonal und die Tanten und Schwestern meiner Mutter kamen immer wieder hilfreich herbei, wenn es gar zu stürmisch herging. Und doch 8 lebendige Kinder, ein Pfarramt, das durch den Haus flutete und Gäste. Wir haben anhand des Gästebuchs festgestellt, dass wir einmal in wenigen Sommermonaten 60 Logiergäste in unserem großen Pfarrhaus hatten. Ja, das sind manche ihr Leben lang nicht. Ja. In einem Sommer, eines Morgens kam ich ärgerlich zum Frühstück und erklärte, unser Haus heißt von jetzt an Gasthaus zum wilden Lamm. Wieso wildes Lamm, fragte die Mutter. Ich erwiderte zornig, weil sogar ein Lamm wild werden kann bei diesem Betrieb. Als ich gestern Abend spät heimkam, lag ein fremder Mann in meinem Bett. Ich musste mir auf einem Sofa einen Schlafplatz suchen. Die Mutter lächelte nur und warf mir geradezu den Bibelspruch ins Gesicht, seid gastfrei ohne Murmeln. Ja, seid gastfrei ohne Murmeln. Als ich später im Gefängnis war, ging eines Tages mit Getöse die eiserne Tür auf und ein Beamter der geheimen Staatspolizei erschien. Hier ist ein Brief für Sie, sagte er. Ich war erstaunt, denn Post wurde mir damals nicht ausgeliefert. Ich nahm den Brief. Öffnen musste ich ihn nicht, denn schon hatten fremde Augen ihn gelesen. Brief war von meiner Mutter. Und als ich ihn las, verstand ich, warum man ihm mir gab. Jede Miene des Beamten sagte: Jetzt haben wir euch Hochverräter entlarvt. Jetzt könnt ihr uns nicht mehr entkommen. Denn meine Mutter schrieb etwa so: Lieber Sohn, ich bin stolz auf dich, dass du im Gefängnis bist, um deines Dienstes für Jesu willen. Bitte gib nicht nach. Ich beschwöre dich, dass du keinen Fingerbreit von deinem Zeugnis der Wahrheit abweichst. Lieber wollte ich meine Söhne tot sehen, als im Bunde mit diesem Geist der Gottlosigkeit. Dieser Brief erschütterte mich besonders darum, weil meine Mutter so eine freundliche, strahlende Frau war, der dieser harte Ton eigentlich gar nicht lag. Aber wenn es um die Wahrheit ging, da wurde sie unerbittlich. Gretel Busch, die Ehefrau von Wilhelm Busch, schreibt in einem ihrer